Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon begrüßt Sie Dominik Miller. Vielleicht ist Ihnen eine ähnliche Situation bekannt. Ihr Ehepartner kann bestimmte Verhaltensweisen einfach nicht ablegen und Sie merken langsam, dass es Ihnen immer schwerer fällt, Sie oder ihn zu lieben. Eine andere Situation. Es ist Ihr eigenes Fleisch und Blut, Ihre Kinder. Und die bringen Sie regelmäßig aus der Fassung. Sie fragen sich ernsthaft, ob Sie diese Quälgeister überhaupt noch lieben. Oder als letztes Beispiel, Sie sind derartig niedergeschlagen, dass Sie sogar vergessen, dass Sie Gottes geliebtes Kind sind. Solche oder ähnliche Situationen sind den meisten von uns wahrscheinlich bekannt. Sie können die Erfahrung teilen, zu lieben, das ist oft gar nicht so leicht. Ebenso wie es oft schwerfallen mag, Liebe auch anzunehmen. Ist es möglich, das Lieben wieder neu zu lernen? Was ist es, das Lieben leicht macht? Und wie können wir eigentlich auf die Liebe Gottes reagieren? Diese Fragen und einige mehr fassen wir zusammen zum Thema der heutigen Sendung von der Schwierigkeit zu lieben. Unser Studiogast befasst sich mit Fragen zur Liebe sozusagen von Berufswegen. Zugeschaltet ist uns aus Birkenfeld bei Karlsruhe Herr Walter Nitsche. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Leiter des CPD, des Christlichen Partnerschaftsdienstes. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Nitsche.
Einen schönen guten Morgen, Herr Miller. Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Nitsche, ich möchte Sie kurz unseren Hörern, die Sie noch nicht kennen, Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns in Sendungen, möchte ich Sie anhand einiger Lebensdaten ganz kurz vorstellen. Walter Nitsche ist Jahrgang 1952, seit über 30 Jahren mit seiner Frau Iris verheiratet. Sie haben 4 Kinder und 2 Enkel und standen jahrelang in einer Gemeindeaufbau-, Seelsorge- und Eheberatungsarbeit. 3 Jahre wohnten Sie dabei in Österreich und rund 20 Jahre in der Schweiz. Seit 1998 wohnen Sie in Baden-Württemberg, wo Sie unter anderem, wie erwähnt, den Christlichen Partnerschaftsdienst leiten. Walter Nitsche ist Verfasser lebensberatender Fachbücher und seine Seminare und Vorträge sind über die Landesgrenzen hinaus gefragt, eben auch bei Radio Horeb. Herr Nitsche, seit wirklich mehreren Jahrzehnten sprechen Sie vor vielen Menschen und Gruppen zu Themen rund um Partnerschaft und eben auch zur Liebe. Was sind da beim Thema, wie kann ich lieben, was sind da die häufigst gestellten Fragen, mit denen Leute zu Ihnen kommen?
Also die häufig gestellte Frage oder das Problem besteht darin, dass viele sagen, ihre Gefühle funktionieren nicht mehr so, wie sie das haben möchten. Sprich, es sind keine Liebesgefühle mehr da. Dann hört man oft auch Hinweise, dass man selbst derart ausgebrannt ist. Manchmal auch einfach voller Bitterkeit, dass man gar nicht mehr fähig ist zu lieben. Von der Schwierigkeit zu lieben, sagen auch immer manche, ja, wahrscheinlich habe ich zu viel Selbstliebe, sind dann sehr resigniert, sehr deprimiert. Ich hoffe, auf diese Themen kommen wir noch jetzt im Laufe der Sendung, um da auch einiges klären zu können.
Also Sie haben gerade gesagt, manche Leute fühlen sich leer und zu leer und zu ausgebrannt, um zu lieben. Das hört sich danach an, ja, als ob man wirklich auch Kraft braucht zu lieben. Also lieben kommt nicht so einfach aus mir selbst heraus, sondern das braucht Ressourcen, ein Fundament. Kann ich das so verstehen?
Ja. Ich denke, um wirklich lieben zu können, muss auch der eigene Liebestank gefüllt sein. Lieben hat meiner Ansicht nach 2 wichtige Komponenten oder 2 wichtige Aspekte. Zum einen, dass wir jetzt auch in der Sendung erklären möchten, was heißt Lieben eigentlich. Wenn man Liebe einfach mit einem Gefühl verwechselt, wird man nie erfolgreich sein, wird man ganz schnell resignieren. Und das andere, wenn man meint, Liebe kann man nur aus sich selbst herauspressen, also nur bei diesem Aspekt der Willensentscheidung stehen bleibt, dann wird man tatsächlich schnell ausgebrannt sein. Ich kann letztlich nur lieben, wenn mein eigener Liebestank gefüllt ist. Da hätte man eigentlich auch schon die Beantwortung des einen Einwandes, ich habe zu viel Selbstliebe. Wir müssen das auch einfach mal klären. Wahrhaftige Selbstliebe, die führt zur wahrhaftigen Nächstenliebe. Selbstsucht, also Ichsucht, das führt zur Gefälligkeitssucht oder Menschenabhängigkeit bis hin zu Menschenfurcht, Machtmissbrauch und dergleichen. Das ist ein Hindernis für echtes Leben. Selbstverachtung führt zu Menschenverachtung. Natürlich werden wir dann fragen müssen, was ist wahrhaftige Selbstliebe, die dann zur wahrhaftigen Nächstenliebe führt.
Erläutern Sie das doch mal. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, dass Sie mal diese Selbstliebe ein bisschen genauer eingrenzen und definieren.
Lassen Sie mich dazu etwas ausholen, indem wir zuerst fragen, was heißt denn eigentlich lieben? Ist lieben das, wenn man ein Sympathiegefühl hat? Ist lieben das, wenn man Gefühle der Zuneigung hat oder gar Verliebtheitsgefühle? Ich denke, der Apostel Paulus schreibt an die Philipper ganz klar und deutlich in Kapitel 2, Vers 4, dass die Ausrichtung der Liebe, die Gesinnung der Liebe heißt, das des anderen ins Auge zu fassen, das Beste für den anderen zu suchen. Wir definieren Liebe so, dass Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen zu suchen. Also nicht irgendwelche fehlgeleitete Wünsche oder Lüste, sondern die wahren Bedürfnisse. Und umgekehrt gilt das genauso uns gegenüber. Selbstliebe heißt, meine wahren Bedürfnisse zu erforschen und diese zu stillen suchen oder sich stillen zu lassen.
Ja, aber wir glauben doch alle, dass wir unsere Bedürfnisse selbst am besten kennen, oder?
Ja, das meinen wir. Und wenn wir dann versuchen, diese so einfach zu stillen, wie wir das glauben, dann merkt man halt oft, dass die Leere bleibt, dass ein Vakuum bleibt, dass da nicht diese tiefe Befriedigung kommt, die wir eigentlich erwartet haben. Blaise Pascal, dieser bekannte Naturwissenschaftler, der sehr gläubig war, der sprach, dass in jedem Menschen eine Art Vakuum sei. Und dieses Vakuum, das möchte er füllen, der Mensch. Und jetzt hat er eben seine Ideen. Wenn die Befriedigung nicht kommt, dann kann es sein, dass der Mensch sogar in verschiedene Süchte abrutscht, im Versuch, dieses Vakuum zu füllen, das natürlich auf diesem Weg nie gefüllt werden kann. Das wahre Bedürfnis eines Menschen, ich möchte das mit den Worten des Kirchenvaters Augustinus sagen, dass der Mensch nur zur Ruhe kommt, zur Erfüllung kommt, wenn er ruht, o Gott, in dir, betet er ja. Das ist auch, was die Heilige Schrift uns zeigt. Das ist keine fromme Phrase, das ist nicht eine Selbstsuggestion. Denn irgendwie ist es ja auch logisch, wenn Gott uns Menschen geschaffen hat, und das hat er allerdings, dann hat er uns auf sich hin geschaffen. Das heißt, Mensch und Gott gehören zusammen. Wenn der Mensch diese Verbindung zu Gott nicht hat, empfindet er sich als eine Halbheit, muss ein Vakuum da sein. Und das zu erfüllen, das kann letztlich ja auch nur Gott. Wir werden da ja sicher jetzt im Laufe der Sendung noch etwas praktischer draufkommen. Aber ich glaube, hier ist der tiefste Ansatz. Und ich bin froh, dass wir hier in Radio Horeb nicht einfach an der Oberfläche bleiben müssen und sagen, ja, lieben, ein paar Tipps, ein paar psychologische Tricks und Hinweise. Nein, es geht tatsächlich tiefer. Weiß ich mich selbst in Gott geliebt? Weiß ich mich selbst von dem Schöpfer der Welt geliebt, vom himmlischen Vater angenommen, so wie ich bin und geliebt? Das ist die Voraussetzung, dass mein eigener Liebestank überhaupt gefüllt werden kann, dass ich aus dieser Liebesbeziehung heraus, aus dieser, ich möchte mal sagen, lebendigen, leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu Gott, dass da die tiefsten, die wahren Bedürfnisse eigentlich auch gestillt werden.
Sie haben das gerade gesagt, dass Gott uns quasi auf ihn hin geschaffen hat. Das kann man daraus auch schließen, sozusagen, dass auch Liebe immer gerichtet ist, also dass sie quasi eine Richtung braucht, jetzt auf einmal auf Gott hin, und also die Liebe zeigt im Grunde nie auf mich, sondern immer weg von mir, auf jemand, auf meinen Partner, meine Kinder, auf Gott. Kann man das so verstehen, dass die Liebe immer von mir weg zeigt?
Ich finde, das haben Sie wunderbar ausgedrückt, Herr Miller. Aber dadurch schließt sich ja auch der Kreis. Es ist ja dann wie ein Kreislauf. Dass ich in dem, dass ich die wahren Bedürfnisse des anderen forsche, oder hier könnte ich auch sagen, die wahren Bedürfnisse Gottes erforsche. Was will er überhaupt? Dass ich in dem Augenblick auch das Feedback bekomme. Dass auch eine Reaktion da ist, natürlich besonders von Gott. Und hier möchte ich sagen, ganz anders darum, meine Frau und ich, wir haben in unseren Ehering das Wort aus dem 1. Johannesbrief einprägen lassen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also ich reagiere eigentlich dann auf die Liebe Gottes, die ich erfahre, die ich genieße, die ich entdeckt habe. Und die geben wir letztlich einander weiter. Und hier haben wir eigentlich schon die erste wichtige Antwort. Hier wird Lieben dann, ich möchte sagen, nicht einfach leicht, aber viel einfacher, viel organischer, viel lebendiger, überhaupt nicht so anstrengend, wie man es Land auf, Land ab sich vielleicht vorstellt, wenn die Phase der Verliebtheit herum ist.
Also Sie sagen, das eine, was Lieben erleichtert, also von den Schwierigkeiten zu lieben, ist, auf die Liebe Gottes zu antworten. Ist es so richtig?
Zu reagieren, ja. Mhm.
Antworten wir immer drauf?
Ich denke, das ist der tägliche, der alltägliche Kampf. Dass wir das, ja, oder dass auch ich das im Laufe des Alltags einfach oft vergesse. Und dann kommen so diese Störfaktoren. Und vielleicht wäre gut, wenn wir da uns ein paar vor Augen führen würden, was denn diese Störfaktoren sind.
Welche sind es, bitte?
Ich möchte es mal, wenn Sie einverstanden sind, an einem Beispiel erläutern.
Bitte.
Einer 27-jährigen Krankenschwester. Sie wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf, aber so mit 20, 21 begann sie auch vermeidliche Bedürfnisse zu stillen, hatte verschiedene Beziehungen, die sie aber letztlich nicht erfüllte. Und mit 25 Jahren hat sie mit einem Franziskanerpater dann gesprochen, der ihr auch etwas die Augen geöffnet hat über ihr vergebliches Suchen. Sie hat dieses Leben mit den verschiedenen Beziehungen aufgehört, kam aber nicht mehr in ein echtes Lieben hinein, weil sie sich grundsätzlich selbst verachtete. Bei all die Dinge auch, die geschehen waren. Sie hatte Riesenprobleme mit tiefer Einsamkeit, obwohl sie die, ich möchte fast sagen, Vorzeigechristin war in ihrer Pfarrgemeinde. Sie hat sich in der Jugendarbeit engagiert, sie war da, sie war hilfsbereit. Und sie war zum Beispiel eine von denen, die dann sagt, ich kann nicht mehr, ich bin so ausgebrannt. Ich bin immer mehr voller Einsamkeit und voller Bitterkeit. Was hier geschah, ist, dass die größte Blockade bei der Schwierigkeit jetzt zu lieben, dass das die Selbstverachtung war. Dass sie also auf die Liebe Gottes nicht mehr so reagieren konnte, weil sie sich selbst verachtete und das projizierte auf Gott und dachte, ja, Gott wird sie deshalb ja auch verachten. Weil sie bekam die Kurve ja nicht so richtig. Sie begann dann auch heimlich viel Alkohol zu trinken, um die seelischen Spannungen sich etwas zu erleichtern. Und jetzt versuchte sie, sich bei Gott wieder, ich möchte so sagen, angenehm, salonfähig zu machen, durch Leistung. Sie gab sich immer mehr praktischer Nächstenliebe hin. Von außen gesehen müsste man sagen, ja toll, ja super. Das ist ja genau da, sie war auf andere gerichtet, sie half immer, aber selbst ging sie da zugrunde. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz tiefgehender Stolperstein, wenn wir versuchen, die Liebe Gottes durch eigene Leistung uns quasi zu verdienen, werden wir nie auf diese wahre Liebe Gottes, die ein Geschenk ist, die unverdient ist, die aus einem Herzen voller Güte und Gunst und Gnade kommt, werden wir auch nicht darauf reagieren können. Und das prägt jetzt wiederum unser Leben, auch bis hin in Partnerschaft oder Eltern-Kind-Beziehung, dass man zum Beispiel auch fälschlicherweise Kinder schon so erzieht, dass sie sich Liebe verdienen müssen. Ja, wenn du lieb bist und wenn du gute Leistungen nach Hause bringst und wenn du das und das und das und jenes tust, dann bist du angenommen, dann bist du anerkannt, dann bist du geliebt. Und das tragen dann viele auch von der Kindheit her bis ins Erwachsenenalter hinein. auch in der Partnerschaft und verlangen das auch vom anderen. Nur wenn du das oder jenes tust, dann bist du angenommen, dann bist du geliebt. Das ist ein Hauptgrund von der Schwierigkeit zu lieben. Das ist eine Blockade, das ist eine Barriere, die man oft sieht. Diese erwähnte 27-jährige Krankenschwester, bei der änderte sich dann wirklich das Leben zutiefst, als sie erkannte, ja, ich möchte das sagen, wie Mutter Teresa es erwähnt hat, wenn ich aufs Kreuz von Golgatha blicke, sehe ich die Liebe Gottes persönlich zu mir kommend. Das heißt, sie hat gesehen, da hat Gott selbst seinen Sohn gesandt in Jesus Christus. Und da ist jetzt für allen Mist, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, alle Schuld, alle Sünde da gestorben, hat bezahlt und breitet dort seine Arme aus und sagt, komm, leg alles ab hier am Kreuz. Da ist bezahlt. Du brauchst Liebe nicht mehr zu verdienen. Ich schenke sie dir. Ich hab dich lieb. Du bist angenommen, so wie du bist, weil ich dich in einer göttlichen, einer vollkommenen Art und Weise, das griechische Wort dafür ist Agapeo, also Agape, diese uneigennützige, vollkommene Liebe, die habe ich für dich bereit und die darfst du in Empfang nehmen. Und mit dieser Liebe hat sich dann diese Krankenschwester quasi füllen lassen und das veränderte ihr Leben, dass jetzt ihre Taten auch der Nächstenliebe von einer ganz anderen Motivation gespeist waren, nämlich es war eigentlich ein Durchfluss der Liebe Gottes zu den Menschen, wie sich auch Mutter Teresa mal so ausdrückte, wenn sie diese Armen in Kalkutta sah, dann sah sie diese einfach mit den liebenden Augen Gottes und da fiel es ihr trotz dem Schmutz, trotz dem Gestank gar nicht mehr schwer, einfach zu lieben. Sie ließ die Liebe Gottes durch sich fließen zu anderen, wurde dabei selbst beglückt und konnte dabei auch andere beglücken. Das ist so in etwa der Kreislauf, den wir da angesprochen haben.
Aber wenn wir da jetzt dann mal ins Praktische gehen, ich habe eingangs Beispiele erwähnt. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, Sie sind ja beim christlichen Partnerschaftsdienst, haben es viel auch mit Ehen, mit Krisen in Ehen zu tun, wo Liebe ja erloschen ist oder kleiner wird, wo auch Liebe in Aggression auch umgeschlagen ist. Wie kann jetzt hier einfach, ja, Lieben wieder möglich werden?
Natürlich ist jeder, muss ich sagen, jeder Krisenfall individuell verschieden. Aber grundsätzlich legen wir immer Wert auf diese zwei Grundaspekte, zuerst mal des Einzelnen. Weil Spannungen in Beziehungen, die Spannungen sind ja immer in uns selbst. Wenn es heißt, zwischen zwei Menschen, da gibt es Spannungen. Nun, diese Spannung kann man nicht mit einem technischen Gerät messen, sondern die Spannung ist in mir selbst. Deshalb kann es ja auch vorkommen, dass der eine sagt, ja, zwischen uns sind Spannungen und der andere weiß das gar nicht, weil in ihm sind keine Spannungen. Also Spannungen in zwischenmenschlichen Beziehungen sind immer in uns selbst. Und deshalb muss man auch immer beim Einzelnen beginnen. Und so wie Sie jetzt gesagt haben, da ist Liebe erkaltet oder da ist Bitterkeit da. Das sind die eine Basis, geht in diese Richtung, inwieweit hat der Einzelne, hat das Individuum überhaupt den Kontakt zu seinem Schöpfer gefunden? Inwieweit ist er fähig, und wenn nicht, muss man ihn dazu anleiten, Liebe Gottes zu erleben, zu erfahren, damit er da reagieren kann? Und der zweite Punkt ist hier, wie wurde mit Verletzungen umgegangen? Denn in einer Partnerschaft, in der es so weit gekommen ist, wie Sie es jetzt beschrieben haben, da sind auch Verletzungen geschehen. Also das ist die große Frage dann, wie gehe ich zuerst mal auch mit den Verletzungen um? Denn wenn man diese Frage nicht stellt, dann versucht man auf einem sehr brüchigen Fundament ein Haus aufzubauen und das wird bald wieder zusammenstürzen. Denn bei der nächsten Alltagsschwierigkeit kommen solche emotionellen Assoziationen wieder hoch und Verletzungen sind wieder da. Und bei der Frage, wie gehe ich jetzt mit Verletzungen um? Verletzungen sind so wie Stacheln, die in meine Seele gedrückt werden. Auch da ist es kein frommer psychologischer Trick, wenn ich sage, auch da ist das Kreuz von Golgatha auch eine Antwort. Die sogenannte Trauerarbeit eines Christen darf darin bestehen, er zieht mit beratender oder seelsorgerlicher Begleitung so eine Stachel heraus, schaut die an und sagt zuerst mal, was hat das mit mir gemacht? Das ist so die Trauerarbeit. Also nicht so einen frommen Deckel aufsetzen, ja, einfach vergeben, ja.
Also eine Trauerarbeit an verletzten Gefühlen, wenn ich sie richtig verstehe.
Genau. Mhm. Dass man die auch bewusst anschaut und dann im Gebet zusammen mit dem Seelsorger, dem Berater abgibt, ans Kreuz in Jesaja Kapitel 53, da heißt es, dass er all unsere Schmerzen und unsere Schuld auf sich genommen hat. Also nicht nur unsere Schuld, sondern auch der Schmerz der Verletzung darf man hier ganz bewusst an Gott abgeben. Das ist kein psychologischer Trick, sondern es ist eine geistliche Realität. Und erst wenn man diese Trauerarbeit geleistet hat, dann kommt der nächste Schritt, dass ich jetzt die Vergebung für eigenes Versagen, die Vergebung, die ich von Gott in Anspruch nehmen durfte, dass ich auch jetzt diese weitergeben kann. Jetzt kommt erst der Akt der Vergebung. Das ist eine innerliche Sache, also eine Willensentscheidung. Ich verzichte auf Genugtuung, ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf Vergeltung. Die unverdiente Vergebung, die ich erfahren habe von Gott, die gebe ich jetzt weiter in unverdienter Weise, zum Beispiel an meinen Ehepartner. Das ist eine Herzensentscheidung, eine willentliche. Dadurch wird das Problem der Bitterkeit im eigenen Herzen mal gelöst. Das ist also das Fundament. Und jetzt erst kommt der letzte Schritt, dass ich jetzt lerne, praktisch zu lieben. Und da sind wir dann beim Punkt, dass wir Liebe und Gefühl auseinanderhalten müssen. Denn Liebe ist hier jetzt eine Willensentscheidung.
Deswegen sagten Sie auch gerade, Sie wollen Liebe und Gefühl auseinanderhalten.
Richtig.
Okay.
Denn Liebe ist eine Willensentscheidung. Ich entschließe mich dazu, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Auch wenn die Gefühle gar keine Lust dazu haben. Denn das größte Vorbild der Liebe ist ja Jesus Christus, wer den Weg nach Golgatha gegangen ist. Und da hat er sicher keine Halleluja-Gefühle gehabt. Es war reine Liebe. Er wusste, unser wahres Bedürfnis nach Sündenvergebung, nach Erlösung, das will er da stillen, indem er ein vollkommenes Opfer auf Golgatha da vollbringt. Das ist nur als Vorbild, ja. Und jetzt sehen wir, das ist eine Willensentscheidung, dass ich sage, und ich beginne jetzt ganz bewusst zu lieben, die wahren Bedürfnisse. Also was bringt den anderen quasi dazu, zu dem zu werden, wie Gott in sich gedacht hat?
Das heißt also, ich richte mich konkret wieder, auch wenn es mir schwerfällt, auf den anderen aus.
Ja, und das ist deshalb möglich, weil ich wenn ich auf die Liebe Gottes reagieren kann und die Vergebung weitergeben kann, dann wird ja mein eigener Liebestank gefüllt. Dann kann ich es mir, wie ich so sagen möchte, einfach leisten, mich jetzt auf den anderen auszurichten. Und hier gehört aber auch das Thema dazu, nicht, dass jetzt eine Hörerin oder ein Hörer denkt, ja gut, das heißt ja, ich muss einfach mich als Fußabstreifer missbrauchen lassen. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Denn wahre Liebe setzt auch Grenzen. Wir wissen, es gibt auch Ehebeziehungen, da versucht einer den anderen einfach auszunutzen oder gar noch schlimmer, irgendwie zu missbrauchen für seine eigenen Zwecke, ja. Mhm. Und das ist nie das wahre Bedürfnis des anderen. Also brauche ich ihm das auch nicht zu stillen. Dieses Prinzip, die wahren Bedürfnisse, auf die zu achten, die befreit mich auch dazu, ganz klare Grenzen zu setzen und sagen, halt, bis hierher und nicht weiter. Ich bin keine Sklavin oder ich bin kein Fußabstreifer, sondern ein ganz wertvolles Kind unseres Gottes. Und es ist nicht ein wahres Bedürfnis, so mit mir umzugehen, beispielsweise. Ja, das wäre so eine Abgrenzung. Und das ohne Bitterkeit, das ohne diesen inneren Hass, der da immer dann hochkommen mag, wenn nicht vergeben ist. Und jetzt sich darauf beschränken und sagen, ja, was hilft dem anderen wirklich weiter? Natürlich ist da eine Begleitung nötig, wenn es jetzt um schwere Ehekonflikte da geht, dass jetzt ein Außenstehender dem Ehepaar zeigt, schaut, da liegen die wahren Bedürfnisse, nicht dort. Verhaspelt euch nicht, beißt euch nicht an einem Nebenthema fest. Hier ist das Wahre. Und in dem Augenblick, wenn der Einzel jetzt erfährt, jawohl, meine wahren Bedürfnisse werden hier getroffen, das empfindet er als Liebe und das motiviert, dann auch wieder zu reagieren. Wobei ich hier sagen muss, das funktioniert nur, wenn beide das auch wollen.
Wieder die Willensentscheidung.
Richtig.
Ja. Jetzt ist ja, was das eine ist ja mit einem Ehepartner, der quasi mit mir auf Augenhöhe ist und mit mir ein Erwachsener ist, daran zu arbeiten. Was anders sind ja, ich sag's jetzt mal, die unschuldigen Kinder. Ich meine, es wird ja auch in der Literatur oft beschrieben, dass selbst junge Mütter ihren Säuglingen gegenüber keine Liebe empfinden können. Dass es da irgendwie ein Trauma gibt. Aber jetzt auch zum Beispiel, wenn einfach Kleinkinder ihren Eltern schrecklich auf die Nerven gehen und damit einfach der Liebestank ganz schön angezapft und entleert wird. Wie gehe ich denn da quasi mit einem solchen gegenüber einem Kind um?
Ja, auch hier ist das Prinzip der jetzt eben definierten Liebe ganz wichtig. Ich soll beim Kind auch nur die wahren Bedürfnisse Kindes erforschen und zu stillen suchen. Das wird Zeiten geben, das geschieht ohne Gefühl, da haben Sie völlig recht. Das heißt, das Gefühl wird kommen, wenn man Erfolg hat. Ja? Es ist quasi die Belohnung, das, was als im Nachhinein kommt. Und das heißt hier auch zum Beispiel ganz klare Grenzen setzen. Ein Kind braucht klare Grenzen. Das gehört zu Liebe. Und hier wird auch oft Liebe falsch verstanden, indem ich denke, ja, wenn ich allen Bedürfnissen, allen geäußerten Wünschen eines Kindes nicht nachkomme, oder wenn ich nachkomme, dann würde ich das Kind wirklich lieben, das stimmt einfach nicht. Denn das Kind weiß selbst noch nicht um seine wahren Bedürfnisse. Es hat Wünsche, es hat sehr oft auch fehlgeleitete Wünsche, und wenn es das einfach äußert, und das muss durch mein Sieb gehen, was sind die wahren Bedürfnisse des Kindes? Ich hatte kürzlich mit einer Mutter geredet, die sagte, ja, sie bringt ihren Sohn, der ist aber erst in der vierten Klasse, so 10 oder 11 muss das sein, bringt sie vom Computer nicht mehr weg, weil er immer Computerspiele macht, ja. Und schon gibt es ein riesengroßes Theater und Mama, ich hasse dich und alle anderen dürfen auch. Und fälschlicherweise hatte sie immer nachgegeben, aber das ist nicht das wahre Bedürfnis eines Kindes, dass es stundenlang vor dem PC Spiele machen kann. Und deshalb ist hier auch dieses Prinzip Liebe wichtig. Was sind die wahren Bedürfnisse? Und die möchte ich treffen. Und mit der Zeit merkt das Kind auch, oh, Mama hat ja recht, das tut mir wirklich gut. Auch wenn es logisch das vielleicht nicht so erfassen kann. Und deshalb heißt auch hier Liebeserziehung, das Beste suchen, das Kind annehmen, so wie es ist, in den Arm nehmen. Aber die andere Seite auch ganz klare Grenzen setzen. Schau, gerade weil ich dich lieb habe, das geht nicht bis hierher und nicht weiter, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter.
Gibt's eigentlich in der Heiligen Schrift sowas wie eine Schule der Liebe? Hat Jesus uns oder auch seine Jünger durch eine Schule der Liebe geführt?
Ich denke, dass die anschaulichsten Beispiele immer die Begegnungen waren, auch von Jesus mit anderen Menschen. Und die Jünger waren dabei und durften das sehen. Und wenn ich gerade an zwei extreme Beispiele denke, die Begegnung, als Jesus vom Pharisäer Simon im Lukas-Evangelium wieder das berichtet, öffentlich beleidigt wurde und dann, dass eine Prostituierte sah und sie sich von hinten dann an den zu Tisch liegenden und speisenden Jesus heranwagte, mit den Tränen seine Füße benetzte und mit den herabgelassenen Haaren seine Füße dann abtrocknete. Hier war also eine Schule der Liebe, dass Jesus eine stadtbekannte Prostituierte mit so viel Liebe anschaute, sich berühren ließ, Gemeinschaft aufnahm, weil er ihre wahren Bedürfnisse erkannte. Sie wollte Erlösung, sie möchte angenommen sein, weil auch diese arme Frau war einmal Kind einer Mutter. Wir wissen nicht, wie sie zur Prostituierte wurde, ob sie verkauft wurde oder ob sie der Ehemann verstoßen hat. Das zeigt uns die Heilige Schrift nicht. Und das andere extreme Beispiel möchte ich sagen, die Frau aus einem kananäischen Umfeld, eigentlich von den Juden verachtet, die zu den Jüngern und zu Jesus kam und schrie, Kyrios, Herr, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem Dämon geplagt. Und Jesus es nichts antwortete bei der kananäischen Frau. Und die Jünger dann sagte, hey, schick sie einfach weg, sie stört uns. Es ist erstens eine Frau und dann noch eine kananäische Frau. Und wie erschreckend, wenn wir die Reaktion erst von Jesus hören, der dann sagt, ja, es ist nicht recht, wenn er sich mit ihr quasi befasst, denn er ist nur gesandt zum Haus Israel. Und wie die Jünger dann in pharisäischer Haltung eigentlich dann sagten, ja, es ist nicht recht. Und dabei verlieh Jesus hier einer hässlichen Gesinnung eigentlich eine Stimme. Und da lernten die Jünger, als plötzlich dann Jesus sagte, oh Frau, dein Glaube ist groß, gehe hin, dir wurde geholfen. Und die Jünger hier ja ganz liebevoll entblößte und sagt, schau, eure Gesinnung, die hört sich so hässlich an. Ja, da kommt ja dann die ganze Diskussion mit, es ist nicht recht, den Hündlein zu essen zu geben und den Kindern nicht. Und die Frau sagte dann, ja, aber auch die Hündlein dürfen ja von den Brosamen essen, die von des reichen Herrn Tische fallen. Also eine Beleidigung, ja, eine hilfesuchende Frau mit einem Hündlein zu vergleichen. Aber Jesus wusste um den Glauben der Frau und deshalb konnte er ja quasi diese Prüfung hier zulassen. Und da lernten die Jünger etwas von Liebe. Dass Liebe immer heißt, das wahre Bedürfnis eines jeden Menschen ist, dass er als wert geachtet wird, dass er angenommen wird. Egal wie schlimm seine Sünden, egal wie schlimm seine Lage ist, das ist die Grundlage der Liebe. Und das ist das wahre Bedürfnis eines jeden Menschen. Ja.
Auch egal, wie schwer er es mir macht.
Richtig, richtig. Also wahre Liebe sieht immer in den anderen auch, was Gott eigentlich in ihn hineingelegt hat. Auch den Alkoholiker auf der Straße mit den Augen Jesu ihn anzusehen, heißt, ich sehe da was in ihm, was hier jetzt kein anderer Mensch mehr sieht. Etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat, ohne sein Verhalten dadurch natürlich gut zu heißen. Und das ist auch in, ob es Ehebeziehung ist oder mit den Kindern, ja, da gerade bei Kindern oder bei Heranwachsenden, bei Teenagern, da kann man oftmals eine derart, ich möchte sagen, eine perverse, eine entartete Gesinnung, die sie irgendwo von Film und Fernsehen mitgenommen haben, der Rebellion und der Verachtung der Eltern gegenüber, mitverfolgen. Und das ist entsetzlich. Das darf man nicht gutheißen, da muss man Grenzen setzen. Aber der tiefe Blick heißt, vor mir steht ein wertvoller Mensch, ein von Gott erdachtes Geschöpf, in das Gott auch sehr viel Wunderbares hineingelegt hat.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema von der Schwierigkeit zu lieben. Wir sprechen mit Walter Nitsche vom Christlichen Partnerschaftsdienst. Er hat uns erzählt, was zum Beispiel Lieben fördert, was unsere Fähigkeit wieder zu lieben fördert, eine Antwort geben auf Gottes Liebe. Er hat auch Störfaktoren genannt, zum Beispiel Selbstverachtung oder auch ein Leistungsanspruch, dass Liebe an Leistung gekoppelt ist. Letztlich, sagt er, geht es darum, dass Liebe einmal eine Willensentscheidung ist, nämlich dazu, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen. Herr Nitsche, jetzt haben wir vorhin über die Schule der Liebe gesprochen, in die ja auch Jesus uns genommen hat. Und Sie haben da das Beispiel ja auch der Frau gebracht, mit der besessenen Tochter, die eben nicht vom Volk Israel stammt und der er trotzdem geholfen hat, weil Jesus das tiefe Bedürfnis nach Erlösung in dieser Frau erkannt hat. Jetzt ist es doch so, geliebt zu werden ist ja ein tiefes Grundbedürfnis von uns Menschen. Genauso wie ja Essen und Atmen ist ein Grundbedürfnis. Wenn ich aufhöre zu atmen, dann sterbe ich. Wieso fällt es uns dennoch so schwer, ja, dieses Grundbedürfnis zu stillen? Ich brauche doch Liebe wie die Luft zum Atmen. Und warum lasse ich sie nicht hinein? Warum kann ich darauf keine Antwort geben?
Also ich persönlich glaube ja, dass wir nicht in einem luftleeren Raum leben hier auf der Erde. Das ist auf der einen Seite wirklich den wunderbaren himmlischen Vater, unseren Gott gibt, der uns liebt hat, der die Menschen lieb hat. Aber dass es auch den Gegenspieler Gottes gibt, den Diabolos durcheinanderbringen oder Satan oder wie wir das auch nennen mögen. Und dieser ursprünglich gefallene Engel, der hat ja auch Jesus Christus selbst angegriffen. Wenn wir denken, bei der Versuchung in der Wüste. Und da sagte der Teufel zu Jesus, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir alle Reiche dieser Erde geben. Und ich denke, es kann jemand nur etwas geben oder herschenken, das ihm gehört. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, ja, der Fürst dieser Welt ist Satan. Deshalb ist er so viel aus den Fugen geraten. bis Gott in seiner Allmacht mal alles wieder da zurechtbringen wird. Aber das ist nicht unser Thema, sondern ich möchte hier einfach mal darauf hinweisen, dass gerade Menschen, die Gott nachfolgen wollen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, natürlich auch solchen Angriffen ausgesetzt sind. Und die, die gerne Gemeinschaft mit Gott hätten, es aber noch nicht erleben, die natürlich daran auch gehindert werden. Ich denke, das ist geistlich gesehen mal ein ganz großer Grund, dass wir so viele Angebote haben, falsche Angebote, die uns hindern, uns lieben zu lassen, dieses Grundbedürfnis wirklich zu stillen. Wir haben ja schon einige Punkte so erwähnt, diese Idee schon ganz nach Leistung, aufgrund von Leistung sich Liebe zu erlangen oder zu erkaufen oder zu erleben. Es ist letztlich eine Verführung, eine Idee vom Gegenspieler Gottes. Der bläut das ein und man sieht ja auch in der praktischen Seelsorge, wie viele Kinder schon so aufgewachsen sind. Ich fühle oder ich weiß mich nur angenommen, wenn ich gewisse Leistung erbringe. Dann sind meine Eltern zum Beispiel zufrieden. Und die sind einfach grundsätzlich fehlgeprägt.
Herr Nitsche,
das
jetzt
macht die Schwierigkeit aus.
Jetzt klingelt bei uns andauernd das Telefon.
Okay.
Fangen wir einfach mal mit der ersten Hörerin an. Sie ruft uns aus Karlsruhe an, bitte. Mhm. Hallo, Sie sind auf Sendung.
Ja, hallo. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, Herr Nitsche, das Grundproblem ist das, also ich habe viele negative Erfahrungen machen müssen in meinem Leben. Und habe auch immer wieder erleben müssen, muss ich jetzt sagen, dass ich mich nicht angenommen fühlte. Ich weiß nicht im Grunde, woran es lag. Ich habe mich auch bemüht. Ich meine, gut, ich habe auch meine Fehler, ich bin kein Engel. Aber trotzdem habe ich mich immer wieder gefragt, woher kommt das auch. Aber ich habe niemanden gefunden, mit dem ich hätte so sprechen können. Und ich bin sehr dankbar für diesen Ihren Vortrag und Ihre Ausführungen. Das ist schon eine Hilfe für mich. Und jetzt die Frage, wie verhalte ich mich bei Menschen, die mich mobben? Dieses Problem Mobbing ist heute ja sehr verbreitet. Oder die Erfahrung. Es machen auch Menschen in der Arbeitswelt, müssen diese Erfahrung machen. Aber ich bin ja schon in Rente. Ich bin hier in einem Haus. Ich kann nicht so laut sein. Hier in einem Haus mit mehreren Parteien. Und da bin ich mehrere Jahre gemobbt worden. Sodass ich mir das an die Substanz ging. Ich war total am Ende. Und hatte im Grunde auch niemand, der mir da geholfen hätte. Konkret, also es ist im Moment so, ich musste auch Grenzen setzen von mir aus.
Ja, ja.
Eine ganz klare, weil Sie das so betont haben, eine ganz klare Grenze. Ich konnte nicht mehr, da musste ich mich da irgendwie wehren dagegen und auch an mich denken. Das muss ich jetzt mal ganz klar ausdrücken. Auch an mich denken, sonst wäre ich zugrunde gegangen.
Ja.
Ich habe dann, ich kann das jetzt nicht so ganz deutlich aussprechen, aber ich habe irgendwie das klar gezeigt, diese Grenze. Und das hat auch geholfen, sodass ich mich distanziere. Mhm. Ich musste mich distanzieren.
Aus Selbstschutz natürlich,
ja. Von diesen Welt, ja, aus Selbstschutz von diesen Leuten hier. Mhm. Es waren mehrere Leute, nicht nur eine Person.
Ja. Ja.
Und von daher hoffe ich, dass das auch was mit Liebe zu tun hat, dass ich da mich richtig verhalten habe.
Ja.
Was meinen
ja.
Sie dazu?
Und schauen Sie, das ist ein ganz gutes Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben. Denn gerade hier ist es ganz wichtig, gerade bei Mobbing, dass man die beiden Seiten sieht. Die meisten, gerade Christen, die es ernst meinen, die Gott wohlgefallen wollen, die haben da ein schlechtes Gewissen, wenn sie Grenzen setzen. Erstens, wenn man nicht angenommen ist oder sich nicht angenommen weiß, dann denken viele Leute, es liegt an mir. Bei 90% liegt es nicht an einem selbst, sondern geistlich gesehen, weil der andere die Schönheit, die Gott in mich gelegt hat, nicht erfassen kann, aus welchen Gründen auch immer.
So finde ich das auch oft ungläubig. Also Menschen, die nicht in die Kirche gehen zum Beispiel.
Ja, oder aber auch Gläubige, ja. Denen fehlt auch oft den Blick, der sie haben sollte. Und gerade, wenn es so um Mobbing geht, ist es nicht das wahre Bedürfnis anderer Menschen, dass sie andere mobben. Deshalb, da muss man sich aus Liebe sogar wehren. Es wäre Lieblosigkeit, wenn sie keine Grenzen setzen würden.
Ich wäre zugrunde gegangen, wissen Sie?
Ja, also nicht nur, Sie dürfen das nicht nur so sehen, ja, ich muss auch an mich denken, quasi, ja, ich helfe, sondern es ist sogar quasi ein göttlicher Befehl. Es ist wichtig, dass sie hier eine gesunde Selbstliebe, dass sie ihre wahren Bedürfnisse auch verteidigen, die Gott in sie hineingelegt hat. Das will Gott so.
Ja,
das ist also keine Schwäche, sondern das ist nötig, weil das ist keine Liebe, das zu tolerieren.
Wir danken der Hörerin aus Karlsruhe für ihren Beitrag und auch für ihre Offenheit. Vielen herzlichen Dank. Es sind aber noch viele andere Hörer in der Leitung. Darum nehmen wir jetzt Frau Linke aus Olsberg.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott,
erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Also ich wollte ihn jetzt gar nicht anmachen, hab gedacht, ach Quatsch, hast du so oft, wie kann man Liebe lernen oder was weiß ich, das, ich mache einen Dreck, es geht kaum, es geht nur mit dem Herrn. Aber dann haben sie etwas gesagt über die Schwester und ich habe mich darin wiedergefunden. Mhm. Ich bin Krankenschwester vom Beruf, sehr beliebt. Mhm. Und war lange Zeit so hilfloser Helfer, was viele von uns sind. Und hatte immer das Gefühl, hab gelernt, ich habe nur eine Daseinsberechtigung, wenn ich was schaffe. Und ich muss 120, 130, 140%ig sein. Das habe ich langsam abgebaut und habe dann aber immer gedacht, dass was, also wenn mir ein Mensch nett ist, will er was. Ist schon klar, da kommt gleich ein Haken. Und das Gleiche habe ich von Gott erwartet. Aber Gott kann man nie zufriedenstellen. Also in Anführungsstrichen. Also ich kann nie was er mir schenkt, kann ich nie zurückgeben. Und ich wollte eigentlich nur ein was Positives sagen, weil ich habe lerne noch, aber ich bin stark dabei, möchte ich mal sagen, einfach eben, was Sie vorhin von der Schwester sagen, ich kann nicht die Liebe Gottes erkämpfen, sondern sie einfach annehmen.
Richtig.
Ich übe noch, aber durch diesen, ich möchte mal sagen, die Liebe Gottes einfach anzunehmen, ohne Komma und Punkt, ohne irgendwelchen was geben zu müssen, bin ich nicht nur für mich verändert, sondern auch für die Umwelt.
Genau.
Ich bin ganz anders geworden. Mhm. Ich gehe mit dem Mobbing oder mit dem, was ich so als Mobbing erlebe, als Ablehnung erlebe, ganz anders um.
Richtig.
Ich schaue den anderen an und der tut mir leid.
Ja, aber das ist wunderbar. So,
also
das ist ideale Beitrag.
Das wollte ich nur sagen, dass das ist so wunderbar, wenn man sich dann auf Gott einlässt.
Ja, genau.
Ich bin über 50 Jahre, es hat lange gedauert. Mhm. Aber das wollte ich sagen, es lohnt sich wirklich.
Schön. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Linke.
Gerne.
Danke, Frau Linke. Nochmal von mir. Jetzt sind wir mit Herrn Jung aus Limburg verbunden.
Ja. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich wollte auch nur einen kleinen Tipp, oder was heißt Tipp, so wie ich jetzt mal. Ich persönlich habe mir angewöhnt, jeden Menschen, ob ich ihm am Telefon oder auch persönlich zu helfen, mit einer Freundlichkeit und einer gewissen Herzlichkeit zu begrüßen.
Sehr gut.
Das heißt, ich wohne hier oben in Westerwald in Limburg, da ist das Grüß Gott eigentlich sehr unbekannt, was heißt unbekannt, es wird aber nicht genutzt. Aber ich habe mir das im Laufe der Jahre angewöhnt und manche sagen, kommen Sie aus Bayern, sage ich, nee. Aber ich begrüße jeden am Telefon oder auch wenn ich bin selbst Geschäftsmann, Kunde und so weiter mit dem Grüß Gott und eine Herzlichkeit, weil für mich Herzlichkeit ein Teil der Liebe ist. Und wenn der Mensch, egal ob ich ihn jetzt erstmal sympathisch, nicht sympathisch, das ist für mich erstmal alles gleich, wie dann das Gespräch wird, da kann ein wunderbares Gespräch draus entstehen, kann aber auch genauso, wie wenn ich merke, der blockt ab oder ist negativ drauf oder dann kann es auch in das andere Teil gehen, aber zuerst sende ich erstmal eine gewisse Freundlichkeit, Herzlichkeit aus.
Ja.
In der mal sehen, was da kommt.
Ist sehr schön. Prima.
Ich kann das auch jedem nur empfehlen. Ja. Wenn ich zu einem Kunden gehe oder wenn ich in den Laden oder das Telefon, dann tue ich mich im Moment konzentrieren und sage, jetzt kommt jemand Fremdes oder dann, dass ich diese Freundlichkeit, auch wenn ich mal schlecht gelaunt bin, also sie werden mich nicht erwischen oder nur ganz selten, ich will mich Gott für nicht falsch sprechen, aber ganz selten erwischen, dass ich jemand zuerst mal unfreundlich begrüße.
Danke, Herr Jung.
Für diesen praktischen Hinweis, Herr Jung.
Jetzt war noch eine Hörerfrage aus Italien, die ich hier wiedergeben möchte. Da hat jemand gefragt, wie kann ich denn wieder lieben lernen, wenn meine Liebe schwer enttäuscht wurde? Jetzt konkret in einer Partnerschaft, wenn ich verlassen wurde und eigentlich gemerkt habe, ja, meine Liebe wird mit Füßen getreten. Wie kann ich nach so einem Schmerz, nach einer solchen Enttäuschung wieder lieben lernen? Das war die Frage des Hörers.
Ja, das ist eine sehr tiefgehende Frage und deshalb möchte ich sie auch nicht einfach oberflächlich beantworten.
Ja.
Wir haben ja, um hier praktische Hilfe zu geben, veranstalten wir ja immer in verschiedenen Städten im Jahr Seminare. Und da ist ein Seminar, das heißt Geheimnis des Angenommenseins. Und da, gerade bei Verletzungen, Enttäuschungen oder Geheimnis erfolgreicher Beziehung, das würde auch in diese Thematik passen, da versuchen wir jetzt Leute auch Schritt für Schritt darauf vorzubereiten und zu sagen, öffne dich nicht einfach blauäugig dem Nächsten, sonst bekommt man neue Verletzungen. Es ist einfach so in der heutigen Menschheit. Aber schule deine intuitiven Antennen, lerne Menschen kennen, bei denen du dich öffnen kannst und bei denen auch die Liebe Gottes durch einen Menschen jetzt erfahrbar wird. Denn bei großen Verletzungen und Enttäuschungen nützt es meistens nicht, wenn man nur, obwohl es die Grundlage ist, obwohl es das Fundament ist, wenn man sagt, öffne dich der Liebe Gottes, ist natürlich die Voraussetzung. Aber wie der bekannte englische Literaturprofessor C.S. Lewis, der ja Atheist war und dann gläubig geworden ist an Gott, schreibt, Gottes Liebe möchte sich immer auch durch Menschenliebe offenbaren, also diese Agapeo, diese göttliche Liebe, sucht quasi einen Handschuh von menschlicher Liebe, wo die Agapeo durchfließen kann. Und es geht es nicht um Partnerschaft, es geht hier um Freundschaft, ja, um platonische Freundschaft, dass man jetzt Menschen trifft und Menschen erlebt, wo man erlebt, so in etwa in die Richtung fühlt sich wahre Liebe an, angenommen sein, so wie man ist, Akzeptanz mit allen Fehlern, mit allen Schwächen. Und das ist die größte Hilfe für einen Menschen, der viel schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass er einen anderen Menschen mal erlebt, der ihm wirklich Liebe entgegenbringt. Also keine es geht nicht um erotische oder sexuelle Liebe oder partnerschaftliche Liebe, einfach von der Gesinnung her. Dieses angenommen sein, dieses wahre Bedürfnisse erforschen, dieser Blick, dass man sich angeschaut sieht mit einem Blick, der die Schönheit in mir sieht, die Gott in mich hineingelegt hat. Und das ist, möchte ich sagen, die beste Hilfe für einen Heilungsprozess. So wie diese Frau aus Italien das gefragt hat. Das wäre so, kann ich natürlich im Telefon oder in dieser einen Stunde Sendung jetzt nicht so ausführlich darlegen, aber es sollte ja nur mal so die Richtung jetzt angezeigt werden, dass man das dann schon lernen kann und dass das die wahre Hilfe ist, also nicht ein paar psychologische Ratschläge, auch von einem Fachmann, sondern gelebtes Leben des Angenommenseins.
Also wer hier vertiefend nochmal Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte, Herr Nitsche, Ihre Kontaktdaten sind beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Gut, ja. Die Telefonnummer werde ich am Ende der Sendung vom Hörerservice nochmal durchgeben. Jetzt sind wir mit Frau Bodensteiner aus der Oberpfalz verbunden.
Mhm. Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Bodensteiner.
Danke für den Vortrag zunächst einmal. Okay. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Mhm. Lieben, wie kann man lieben oder was macht man, wenn man lieben will?
Ja.
Und der andere liebt nicht oder macht nicht auf oder kann nicht lieben und macht es einem schwer. Und es war so schwer, dass man das Verleumdungen und üble Nachrede und wie geht es, wenn die Hand, die man entgegenreicht, eigentlich ausgeschlagen wird? Wie kann man da leben? Wie kann man das?
Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es dann nicht um Partnerschaft?
Nein.
Ja, weil das wären zwei verschiedene Dinge, ja?
Ja.
Es geht um andere zwischenmenschliche Beziehungen.
Richtig.
Und da ist er dann, weil Gott jedem ja auch den freien Willen gibt, ja? Gott vergewaltigt niemanden.
Ja.
Und wenn einer nicht will, dann will er nicht.
Ja.
Und das heißt, jetzt, wenn man die Hand ausgestreckt hat, da gibt es ja zwei verschiedene Reaktionen. Ich kann, wenn ich dann Ablehnung erfahre oder die Hand wird ausgeschlagen, mit Bitterkeit, mit Hass reagieren, das würde mich selbst fertig und kaputt machen.
Ja.
Ja. Oder ich kann sagen, gut, ich stehe im Willen Gottes, ich habe die Hand ausgestreckt und jetzt alles, was jetzt folgt, jetzt muss ich Grenzen setzen. Das heißt, sie dürfen sich diesen Verletzungen künftig nicht mehr aussetzen.
Selbstschutz, ein gesunder Selbstschutz, sagen, ich habe die Hand ausgestreckt, ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf Genugtuung und Vergeltung. Mein Wert habe ich von Gott oder von wirklich mich liebenden Menschen. Und diese Person, die meine Liebe quasi oder meine Versöhnungsbereitschaft in den Wind schlägt, sie müssen da, ich sag mal jetzt so, ohne die konkrete Situation zu können, den Kontakt abbrechen aus Selbstschutz. Sie dürfen sich nicht weiter Verletzungen aussetzen.
Ja, total. Das ist aber doch so, ist es nicht so, dass man immer wieder zugehen muss? Immer wieder zugehen muss? Ich kann verzeihen. Und ich habe verziehen. Aber wie weit? Es ist einfach schwer. Also das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Aber
ja, wenn Sie das, dieses immer wieder muss nicht aktiv sein. Da würde ja ein Brief genügen. Meine Tür oder meine Arme sind offen. Und das ist quasi das Letzte, was Sie tun können. Dann weiß der andere ja wohl, wenn er möchte, dann könnte er. Aber Sie müssen nicht immer aktiv sein und sich neuen Verletzungen aussetzen. Das ist auch nicht Gottes Auftrag für Sie. Ja? Er will Sie, er hat Sie ja lieb und er sieht ja Ihr Herz, er sieht Ihr Bedürfnis, er sieht Ihr Wünschen auch nach Versöhnung, dass Sie das Beste für den anderen wollen. Das ist okay, aber Gott vergewaltigt diesen anderen auch nicht. Und auch Sie müssen ihm seinen freien Willen zugestehen. Ja? Und der freie Wille kann einfach, den der Mensch hat, kann er dazu benutzen, den falschen Weg zu wählen. Aber wenn er den falschen Weg wählt, dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Ja? Dann kommt es halt nicht zur Versöhnung.
Frau Bodenstein, wir danken Ihnen wirklich für Ihre Offenheit, dass Sie sich hier so in die Sendung mit eingebracht haben. Ja, vielen Dank und Gottes Segen für Sie.
Danke, ebenso.
Herr Nitsche, jetzt haben wir einige Hörer gehört und Thema war immer wieder das Grenzen setzen und auch der Selbstschutz.
Ja.
Weil man auch Gefahr läuft, gerade wie wir es jetzt im letzten Beispiel gehört haben, verletzt zu werden. Wie wichtig ist dieses Grenzen setzen und dieser Selbstschutz? Und ich meine, da errichte ich ja eine Mauer, aber die Mauer muss ja auch in gewisser Weise durchlässig sein, sonst bin ich ja eine Schildkröte ewig abgekapselt. Wie kann man das bewältigen, dieses einerseits mich nach einer Richtung abgrenzen, aber doch zur anderen Seite offen sein, dass ja mein Liebestank immer wieder auch gefüllt werden kann, verstehen Sie?
Ich denke, da kann man jetzt mal nur noch eine theoretische Antwort geben, kurz. Das eine Prinzip der Liebe heißt da, die wahren Bedürfnisse zu erforschen und zu stillen suchen. Also dem anderen quasi zu helfen, zu dem zu werden, wie Gott sich gedacht hat, das Beste für ihn zu wollen. Das ist dieses Aktive auf den anderen ausgerichtet sein, das Objektorientierte. Und es gibt ein anderes biblisches Prinzip, das heißt, ein Christ soll niemals einen sündhaften Weg aktiv unterstützen. Dummes Beispiel. Ich möchte eine Bank ausrauben und würde sagen, Herr Miller, stehen Sie Schmiere, ja? Das Geld verteilen wir dann unter den Armen. Dann würden Sie sagen, ja, die Absicht in Ehren, aber das ist ein sündhafter Weg, den werde ich gerade, weil ich Christ bin, nicht unterstützen. Wenn wir jetzt solche Situationen haben, ein Mensch missbraucht den anderen, er mobbt den anderen, dann kann ich mit gutem Gewissen und muss mit gutem Gewissen sagen, dieses Verhalten, das der da an den Tag legt, ist ein sündhaftes Verhalten und als Christ habe ich niemals den Auftrag, dieses Verhalten zu unterstützen. Und das gibt dann automatisch schon ein gesundes Selbstschutz, indem dass ich sage, das unterstütze ich nicht bisher und nicht weiter ohne mich. Das ist so eine Art von Grenzen setzen, ja, oder sich Verletzungen aussetzen. Ja, bin ich nicht beauftragt, weil es ist nie das wahre Bedürfnis eines anderen Menschen, mich zu verletzen. Es ist ein pervertiertes Bedürfnis, ein falsches Bedürfnis, ein diabolisches Bedürfnis. Und dem muss ich nicht nachkommen. Und deshalb kann ich in der Haltung der Liebe bleiben, das Beste für den anderen wollen. Dadurch ist die Mauer immer durchlässig. Ich will das Beste für ihn. Wenn da eine Bereitschaft ist oder ein Gedanke der Versöhnung oder auch ein Hilferuf, bin ich immer bereit, aber die Mauer schützt mich in einer positiven Weise von neuen Verletzungen, weil mein himmlischer Vater möchte das auch nicht, dass mich, ich möchte sagen, diabolisches Verhalten in dieser Welt immer wieder neu verletzt.
Das in der Liebe bleiben nehme ich einfach mal als Schlusswort von Ihnen, Herr Nitsche. Mhm. Vielen Dank, dass Sie für unsere Hörer da waren, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie Kontakt mit Herrn Nitsche aufnehmen möchten, können Sie dies über den Radio Horeb Hörerservice tun. Der Hörerservice ist zu üblichen Geschäftszeiten telefonisch erreichbar, Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und von 13 bis 16 Uhr. Wählen Sie dazu bitte die 0700 75 25 75 25. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie vor 0049 775 25 75 25. Wenn Sie später zu dieser Sendung zugeschaltet haben und sie gerne in voller Länge hören möchten oder sie vielleicht an jemanden weitergeben, weiter verschenken möchten, können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, entweder telefonisch unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder im Internet auf der Website von Radio Horeb unter www.horeb.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.